selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Selten so gedacht. Und Nadine, wusstest du eigentlich, wir haben heute kein Vorbereitungsgespräch gehabt, dass es heute der 20. Podcast ist, unsere 20. Folge.
Ehrlich, ist schon soweit.
Ja, wir haben 20 Folgen schon gemacht.
Wunderbar, ja. Müssen wir eigentlich heute noch anstoßen.
Vielleicht. Ein kleines Jubiläum heute. Ja, wir freuen uns sehr, dass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder eingeschaltet hast. Das Format ist bekannt. Wir haben ein Überraschungsformat. Nadine weiß nicht, was ich mitgebracht habe. Und sie zittert auch schon ein bisschen, habe ich gesehen.
Stimmt überhaupt nicht.
Sie hat auch was dabei.
Mega. Ich bin cool. Und du?
So? Wir haben uns nur noch nicht darauf geeinigt, wer heute anfängt. Du darfst jetzt aussuchen, Nadine.
Ich lasse dich mal kommen. Mit deiner Frage.
Okay, gut. Alles klar. Ratete.
Überraschung.
Nadine, wir hatten in den letzten beiden Sendungen den Gunther hier am Start und durften mit ihm und konnten mit ihm über hypnosystemische Ideen sprechen und seine Sichtweisen darauf. Und ich dachte, das ist ein guter Anlass, dass wir beide heute mal über die 10 Gebote hypnosystemischen Arbeitens und Denkens sprechen. Ich habe die Gebote dabei, also du musst sie gar nicht kennen. Und ich stelle dir die eine nach dem anderen vor und du kannst was dazu sagen oder einen Witz dazu machen oder einen Kommentar oder eine Geschichte dazu erzählen, die dir halt einfällt. Ja?
Okay.
Ganz genau. Ich sag vielleicht noch eine kleine in der Anmoderation noch was zu diesem Begriff der 10 Gebote. Ich finde es total interessant, weil da steckt ja die Idee drin, ein Gebot ist ja etwas Unverrückbares. Ja? Und es gibt auch Bücher über 66 Gebote des Managements und des systemischen Denkens und so weiter. Und irgendwie habe ich so gemerkt, ja, da steckt so eine Sehnsucht drin, dass einem jemand sagt, wie es geht, ne? Also wie es wirklich ist. Und das finde ich so spannend, dass wir auch im hypnosystemischen Arbeiten auch offenbar solche Leitplanken, solche Leitsätze haben. Und gleichzeitig ist natürlich der Begriff Gebot mit äußerster Vorsicht zu genießen, ne, weil wir ja wissen, ach, zu jeder Wahrheit könnte es vielleicht eine andere Wahrheit geben, die auch relevant ist. Und da würde ich gern mit dir so mal ein bisschen drauf gucken. Also, ich fange mit Nummer 1 an. Klassiker dürfte dich nicht groß überraschen. Ist, glaube ich, sehr verbreitet. Willkürliche und unwillkürliche Aufmerksamkeitsfokussierung schafft erlebte Realität. Gebot Nummer 1. Was fällt dir dazu ein?
Ja, was fällt mir dazu ein? Also ich glaube, das ist ja so was, wenn wir mit Klienten arbeiten, vielleicht zuallererst irgendwie auch so ein Aha Moment schafft, wenn wir genau dieses Gebot benennen. Weil wenn jemand in einem Erleben drinsteckt und gerade auch in einem leidvollen Erleben oder in einem Erleben, wo er oder sie sich ohnmächtig fühlt, nicht handlungsfähig fühlt und so weiter, dann wird es ja häufig so erlebt wie, ich kann überhaupt nichts dagegen tun, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Also, und wenn wir dann diesen Satz sagen, und ich verkürze ihm noch mal ein bisschen, Aufmerksamkeitsfokussierung erzeugt Erleben, dann entsteht ja noch mal so eine Idee von Handlungsfähigkeit. Ne? Also ich finde, das ist eigentlich super interessant, wenn wir dann noch ein bisschen erläutern, wieso ist das denn so mit neuronalen Netzen anfangen. Also die Idee dabei ist ja tatsächlich, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit neuronale Netze ansteuern, die mit verschiedenen Elementen des Erlebens verknüpft sind. Also das kann sein eine bestimmte Emotion, ein bestimmter Gedanke, eine bestimmte Körperempfindung und so weiter und so weiter. Und in dem Moment, wo wir genau die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Situation richten, all diese Elemente, Einzelelemente des Netzwerks aufgerufen werden und damit auch ein bestimmtes Erleben erzeugen. Gleichzeitig haben wir aber eben die Möglichkeit, auf eine andere Situation, ein anderes Erleben zu fokussieren und damit eben ein anderes Netzwerk anzusteuern. Und ich finde, eigentlich ist das Erzeugen von Handlungsfähigkeit bei unseren Klienten in Reinform dieses erste Gebot. Was meinst du denn dazu?
Ja, ich halte mich hier mal vornehm zurück. Die also, besteht darin, dass du das alleine jetzt hier
bist. Ich muss das jetzt alleine machen. Ne? Super.
Na gut, ich knüpfe okay. Das zweite Gebot an, Nadine, weil es nochmal den Bereich des Unwillkürlichen auch so mit ins Spiel bringt und sage, übrigens, Klammer auf, vielleicht die Gebote hat jetzt niemand, also im Sinne von, ich habe die jetzt nicht, sagen wir mal, 1:1 so gelesen, beim Gunther zum Beispiel oder bei jemand anderen, sondern bei meinen eigenen Recherchen, so habe ich gedacht, das sind so Kernaussagen, ne, zum Thema Hypnosystemik. Und Nummer zwei wäre, in hypnosystemischen Konzepten geht es immer um eine gute, / bessere Kooperation zwischen willkürlichen und unwillkürlichen Anteilen, wobei die unwillkürlichen Anteile viel schneller und stärker sind als der bewusste Verstand.
Ja, das ist auch mega schön, eigentlich dieses Gebot, finde ich. Weil wenn wir die unwillkürlichen Elemente als Feedback unseres Organismus sehen oder Hinweisgeber für unsere Bedürfnisse, dann verstehen wir viel mehr, warum es Sinn macht, auch in Kooperation zu gehen. Was aber häufig erlebt wird, ist, dass unwillkürliches Verhalten erstmal als nicht gewollt erlebt wird von Klienten. Also das heißt zum Beispiel, ich möchte doch so gerne heute Nacht schlafen, aber ich kann nicht schlafen. Ne? Ich bin gequält von Schlaflosigkeit oder Gedankenkreiseln und so weiter. Das heißt, es wird in der Beschreibung des Klienten häufig das unwillkürliche Verhalten, also das, dass ich nicht steuern kann, was von meinem Organismus produziert wird, unwillentlich produziert wird, wird als, ich werde davon überfallen und habe überhaupt keine Möglichkeit, damit irgendwie zu arbeiten und als problematisch erlebt oder vielleicht sogar leidvoll. In der Arbeit, in der hypnosystemischen Arbeit würden wir erstmal sagen, na ja, es ist ja vielleicht erstmal nur ein Hinweis, ne, von deinem Organismus, von deinem Bedürfnissystem, dass da irgendwas in der Schieflage ist. Und gleichzeitig ist es aber so in Ordnung, dass du dir was ganz anderes wünschst, ne, dass ein guter Schlaf wichtig ist und dass du wieder zur Ruhe kommen willst, also das auch nicht abzuwerten. Und daher denke ich, ist diese Kooperation, also wieder Verbindung zu schaffen zwischen dem, was taucht denn da gerade auf und was steckt dahinter? Und dem, was brauche ich denn eigentlich gerade, ne? Was habe ich mir willentlich als Ziel gesetzt, da wieder eine Kooperation zu schaffen, weil nach hypnosystemischer Theorie ist es so, dass das Problemerleben nicht entsteht dadurch, dass das unwillkürliche Erleben auftaucht, also die Schlaflosigkeit, sondern erst dadurch, dass ich mir wünsche, schlafen zu können, also aus der Diskrepanz zwischen diesen beiden. Ja. So würde ich es vielleicht beschreiben.
Ja, da bringe ich tatsächlich noch eine weitere Frage hinzu, weil ich mir vorstellen könnte, dass manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt fragen, okay, wenn das so wichtig ist, diese Kooperation herzustellen, was hilft denn deiner Erfahrung nach dabei?
Also ich glaube schon alleine diese Beschreibung, dass oder dieses dieser wohlwollende Blick auf diesen unwillkürlichen Teil, dass und da reicht häufig schon die Benennung, wenn wir zum Beispiel sagen, mal angenommen, das wäre eine Kompetenz deines Organismus und ein Hinweisgeber oder ein Feedback, ne? Welches Bedürfnis könnte denn dahinter stecken, was möglicherweise ein bisschen aus den Augen verloren wurde, was aber eine totale Berechtigung hat und wo es hilfreich wäre, dem mal wohlwollend und wertschätzend zu begegnen. Und da merkt man oft schon eine erste Entspannung bei der Person, weil ja, ist die Schlaflosigkeit nicht angenehm. Gleichzeitig gibt es aber vielleicht ein Bedürfnis, ein bestimmtes Thema genauer anzugucken oder dem auch ein bisschen Raum zu geben, was ich immer über den Tag hinweg weggeschoben habe, zum Beispiel, weil es mir unangenehm erschienen ist. Und also eine Instanz zu schaffen, die auf diesen Part in einer wohlwollenden Art und Weise schaut und den nicht abwertet oder weghaben möchte, könnte ein erster Schritt zur Kooperation sein.
Ja, Klasse. Und ich bin jetzt mal ganz frech und sage, und die ganzen anderen Methoden, wie man das unterstützen kann, lernt man bei uns in der
Mindestens.
Coaching-Weiterbildung.
Ich kann ja nicht alles schon hier
Nein,
raushauen. Genau.
nein, nein. Nadine, Nummer drei. Wo hatte ich es denn? Hier. Die Phänomene sind nie das Problem, sondern unser Umgang damit.
Ganz genau. Also im Prinzip schließt das ja direkt an das, was ich jetzt eben gerade gesagt habe, ne? Es taucht was auf, was uns erstmal mindestens irritiert oder ein Unbehagen hervorruft oder wir das gar nicht haben wollten, weil wir uns das ganz anders vorgestellt haben. Also das ist irgendeine Form von Phänomen oder Situation erleben, Emotion, was auch immer. Und in dem Moment, wo ich anfange, das abzuwerten, in Frage zu stellen oder auch zur Seite zu drängen, dann kriegt es mehr Raum. Ne? Dann fängt es an, eben auch mehr in uns zu arbeiten und nicht, also deswegen auch Umgang damit. Ne? Die Situationen sind nie das Problem. Ich erinnere mich immer gerne an die Geschichte, die ich von Gunther, glaube ich, sehr, sehr oft gehört habe, mit seinem Freund mit dem Bungee-Jumping. Weißt du
Hattest du
das?
auch hier schon mal
Hatte ich
erzählt?
auch hier schon mal erzählt, ne? Und es gibt, ja, ne? Also dieses Angstphänomen, weil das finde ich, die meisten Menschen sagen, Angst ist was, da sollte man auf jeden Fall lassen, ne? Das ist
Und er fand es
nicht,
cool,
ja.
ja.
Und ich würde aber, also man kann es ja auch in anderen Situationen, also es gibt Menschen, die miteinander schwierige Erlebnisse haben, keine Ahnung. Ist eine Naturkatastrophe oder das Haus ist abgebrannt oder was auch immer, ne? Also man könnte ja auch ein Erleben sozusagen erstmal sagen, das ist ja die Katastrophe. Ja, das muss ja schlimm gewesen sein. Und dann gibt es aber Menschen, die fangen an, diese Situation, dieses Phänomen anders zu beschreiben, zu sagen, ja, an sich, ne, war das ein einschneidendes Erlebnis, was aber daraus entstanden ist und was ich daraus gemacht habe. Also sie geben dem Ganzen eine andere Bedeutung und kommen in einen Umgang damit und beschreiben sich zum Beispiel nicht als Opfer, sondern sagen, das war eine schwere Zeit und gleichzeitig hat sie mir einen neuen Weg eröffnet in die und die Richtung oder hat einen Umgang für mich damit geschaffen, der mir eine ganz andere Form von Lebensqualität geschenkt hat, zum Beispiel. So dass man nie sagen kann, das Phänomen ist verantwortlich für eine bestimmte Auswirkung, sondern tatsächlich der eigene Umgang damit. Und das, also ich würde sogar behaupten, es ist egal, was auf der Welt passiert. Ja.
Ja, das könnten wir vielleicht genau diesen Punkt, ich halte ihn für sehr elementar, den könnten wir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal vertiefen. Ja, diese, weil es steckt aus meiner Sicht so eine gewisse Gefahr darin, die Deutungshoheit über bestimmte Katastrophen, ne, oder über wirklich schlimme Schicksalsschläge allein in die Hand des Menschen zu geben. Und ich weiß aus meiner eigenen Geschichte, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man sehr tief in so einer Geschichte drinsteckt, ist es erstmal sehr, sehr schwer, diese Neubewertung vorzunehmen. Und dann kann das unter Umständen ein bisschen was Kühles haben, ne? So diese, dass es das Phänomen nie ist, sondern nur mein eigener Umgang damit. Ich habe dann den Satz tatsächlich für mich mal so umformuliert, die Phänomene sind nicht das alleinige Problem sozusagen, ne, sondern auch noch unser Umgang damit, um das ein bisschen aus diesem Entweder-oder-Denken so rauszubekommen. Ja.
Im Prinzip ist ja das Phänomen an sich nur ein Reiz, der irgendeine Reaktion bei uns auslöst und wahrscheinlich eine gelernte oder geprägte Reaktion. Also keine Ahnung, wenn das Haus abbrennt, stürmen die Leute und sagen, was für eine Katastrophe, ne? Also es kriegt ja schon eine generalisierte Bedeutung, ja. Und das ist es ja auch, ne? Also es ist erstmal ein Verlust an irgendeiner Stelle. Gleichzeitig, ja, ist ja der Umgang damit ein Versuch, nochmal eine Autonomie in die eigene Bedeutungsgebung zu bringen. Und auf der, wie soll ich sagen, auf der psychologischen Ebene macht es natürlich einen totalen Sinn. Ja, da, also sich da nicht in irgendeine generalisierte Form von Bedeutungsgebung reinfallen zu lassen, sondern nochmal gezielt zu sagen, hey, welche Bedeutung gebe ich dieser Situation und was, ne, wo komme ich nochmal in meine Selbstwirksamkeit?
Nummer 4.
Huhu.
Ja, sportlich heute,
War da
sportlich.
ganz schön stressig heute.
Ich dachte, ich fordere dich wieder mal ein
Ja.
bisschen.
Ja, schon klar.
Es gibt Bereiche in unserem Gehirn, limbisches System, Reptiliengehirn, die durch bloße Worte nicht erreicht werden, die vorsprachlich sind. Hierfür braucht es metaphorische, körperbezogene, imaginative oder auditive Interventionsebenen.
Ja, also ganz genau, wir brauchen also Interventionsebenen, hast du es genannt, ich nenne es immer gerne so Brücken, ja, also wie welche Brücken können wir nutzen oder ja, aufbauen, um eben an alte Bereiche, an auch unbewusste Strukturen heranzukommen, die aber viele Bedürfnisebenen eben abbilden. Und da sind natürlich zum Beispiel Bilder, da sind Klänge, da sind Körperbewegungen absolut hilfreich, weil sie eben diese alten Systeme eher ansteuern, weil sie eben nicht sofort diesen sprachlichen, kognitiven, neueren Hirnbereich ansteuern, sondern eben einen Raum geben, eben für Assoziationen, für spontan, ja, unwillkürlich auftauchende Reaktionen und damit eine erste Versuche, diese Brücke wahrzunehmen und dem dann im Nachgang vielleicht über Worte irgendeine Bedeutung auch zu geben. Ja, also das finde ich immer wieder schön und das ist ja egal, ob man jetzt im therapeutischen, im Coaching-Bereich oder mit Organisationen in Gruppen arbeitet, wenn wir mit Bildern zum Beispiel in Situationen reingehen, dass wir sofort eine ganz andere Tiefe haben von, also allein bei der Frage, wo stehst du gerade, wie geht's dir heute, und such dir doch mal ein Bild aus, kommt da was völlig anderes, eine völlig andere Intensität rein, als wenn ich einfach nur fragen würde, Herr Jürgen, wie geht's dir denn heute? Also, weil ja ein anderer Bereich angesteuert wird und wir über Bilder, über Klänge, über Bewegungen ja diese Brücke bauen, um auch anderen Systemen einen Raum für Ausdruck zu geben.
Nummer 5. Es gibt häufig gute Gründe für Nichtveränderung. Diese können als Kompetenz beschrieben und für den Veränderungsprozess genutzt werden.
Genau, da ist ja, sage ich mal, so die klassische Idee von positiver Absicht aus der systemischen Denkweise steckt da ja drin. Also eine gute Intention für Nichtveränderung. Ich finde das an den Stellen immer spannend, wenn wir, also da sind wir eigentlich auch wieder bei Diskrepanz zwischen Unwillkürlichen und Willkürlichen, ne, oder Willentlichem. Ich möchte doch so gern, dass sich was verändert, aber irgendwie schaffe ich es gerade nicht. Und da haben wir wieder diesen Bereich, dass beide Anteile offensichtlich gut in Kooperation sind. Also wenn eine Nichtveränderung da ist und obwohl derjenige sehr deutlich ausdrückt, die Veränderung muss oder soll kommen, aber irgendwie gelingt es mir nicht, dann wäre eine erste Hypothese, die wir bilden können, was ist nicht beachtet? Also welches Bedürfnis, welches Feedback aus dem Organismus ist genau in dieser Hürde oder in diesem Hindernis, was da vor mir steht, dass ich nicht in die Veränderung komme, hat auch eine ganz gute Intention, eine ganz gute Absicht und eine gute Funktion, und das nochmal genauer anzugucken. Ja. Also ich glaube, da sind wir fast nochmal beim ersten Gebot gelandet, ne? Die natürlich alle sehr eng miteinander verknüpft sind. Aber das ist wirklich das Interessante, wenn man Klienten dann fragt, was ist gut daran, dass es noch nicht in die Veränderung gekommen ist, ne? Wo hat, also auch in der Frage nicht, auch in der Fragestellung schon nicht zu problematisieren, sondern zu sagen, ah, interessant, ja, mal angenommen, das hätte was Gutes, was könnte das denn sein? Und den Leuten fällt immer was ein, ja.
Nadine, es waren die ersten 5. Kannst du noch?
Ich komme ein bisschen außer Atem, aber ich glaube schon.
Ja?
Wir können noch ein bisschen.
Komm, schnauf mal tief durch, nimm mal einen tiefen Atemzug, können das unsere Hörerinnen und Hörer auch machen. Ich mach's auch.
Wir strecken uns mal und gucken mal, was noch geht, ne?
Genau. Ja. Ja. Okay, dann geht's weiter mit dem Rollercoaster Ride. Nummer 6. Was Menschen daran hindert, ihre Lösungskompetenzen nachhaltig wirksam zu nutzen, sind meist unbewusste Einschätzungen der ungewünschten Auswirkungen in ihren wichtigen Beziehungen. Bisschen komplizierter Satz, aber.
Ja, dann mach das nochmal, bitte.
Ja,
das muss ich noch
stimmt mal auch, der ist gut, der ist gut, aber,
hey,
aber der
hast hat. Hast du schon sehr kompliziert formuliert.
Habe ich schon kompliziert formuliert. Ich hätte vielleicht auch zwei Sätze machen sollen draus, aber ich lese ihn jetzt so vor, wie er da steht. Was Menschen daran hindert, ihre Lösungskompetenzen nachhaltig zu nutzen, sind meist unbewusste Einschätzungen der ungewünschten Auswirkungen in ihren relevanten, wichtigen Beziehungen.
Ja, also bei den, ich stocke so ein bisschen bei den unbewussten Einschätzungen, weil vielleicht können wir sie als Glaubenssätze so halbbewusst machen auch. Also vielleicht kommen sie da auch hin. Oder vielleicht meinst du auch noch was anderes damit. Aber die Idee dieses Gebots oder dieser Aussage ist ja, dass es an irgendeiner Stelle noch einen Preis hat. Wenn jetzt zum Beispiel die Veränderung oder ne, diese, wenn ich das tue, ja, und zwar ein Preis, die man dann assoziiert mit der Beziehung. Das könnte was Gelerntes, was ganz Altes sein. Also keine Ahnung, wenn ich nicht mich anpasse oder wenn ich meine Bedürfnisse zu sehr in den Vordergrund stelle, werde ich nicht geliebt oder sowas ganz Altes, ne, was so vielleicht auch was sehr Frühes ist, was sich irgendwo etabliert hat, was mir heute vordergründig gar nicht mehr bewusst ist, so dass ich heute vielleicht Konflikten aus dem Weg gehe, möglicherweise, ne, in meinem Alltag, mit der Idee, es hätte Auswirkungen auf meine Beziehung, wenn ich das tun würde, ja. Und so, dass dieses Halbbewusste wären für mich die Glaubenssätze, die meisten Leute relativ gut auch benennen können, aber dahinter steckt was sehr Frühes aus meiner Sicht, ne? Also gelernte Erfahrungen, die in einer anderen Zeit sehr hilfreich und meistens existenziell hilfreich waren, aber heute eben Auswirkungen haben und eben uns auch möglicherweise beschränken oder auch ja, Verhaltensweisen so geprägt haben, dass sie vielleicht dazu führen, dass wir Beziehungen eben nicht in einer guten Art und Weise führen können, ja.
Punkt 7. Damit wir das eigene Erleben wieder mit mehr Autonomie gestalten können und uns nicht nur als Spielball unwillkürlicher Prozesse erleben, wird das Gestalten einer Metaposition, Steuerungsposition auch, zur zentralen Aufgabe in einem Beratungsprozess.
Genau. Das hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, ne, bei den Punkten, wie werden zum Beispiel unwillkürlich auftretende Phänomene bewertet. Also wenn jemand sagt, ich leide darunter, dass ich nicht schlafen kann, dann haben wir ja schon eine dritte Person im Spiel, ne? Nämlich die Beobachterperson, die sagt hier, ne, das ist denn das nicht schlafen können. Also es wird als Teil angesehen. Manchmal wird es auch als ich bin überschwemmt von genau diesem Teil. Ich kann, hab's gar nicht mehr in der Hand. Aber im Prinzip ist da schon eine dritte Position etabliert, die anfängt zu bewerten, die nämlich sagt, das darf nicht sein und so soll es sein. In dem Muster, das wir vorhin beschrieben haben, ist es eher eine abwertende Haltung. Deswegen, ne, wenn wir in der Art und Weise, wie wir diese Steuerungsposition erarbeiten, eher in eine sehr wohlwollende, ressourcenorientierte und wertschätzende Haltung gehen. Also wir würden immer wieder Angebote machen, mal angenommen, ne, es könnte, jetzt kommen wir wieder auf den guten Grund, ne, zu sprechen, es könnte einen guten Grund geben, dass dieser Teil auftaucht. Und du könntest aus dieser Position, aus dieser Steuerungsposition dem eine andere Bedeutung geben, ne? Wie und zum Beispiel auch in Bezug auf Kooperation herstellen, wie könnte dir das gelingen, ne? Auf der einen Seite diesem Bedürfnis gerecht zu werden und gleichzeitig, ne, wieder in einen guten Schlaf oder eine gute Ruhephase zu gelangen, ja. Also diese Steuerungsposition hat eine starke Wertungsfunktion aus meiner Sicht und gleichzeitig schafft sie ja auch sowas wie eine Dissoziation. weil es häufig so ist, dass wir uns möglicherweise mit dem problematisch erlebten Teil, also dem nicht schlafen können, stark assoziieren, uns von dem regelrecht überschwemmt fühlen. Ja, und damit ist diese Steuerungsposition, schafft eine gewisse Distanz und einen anderen Blick auf die beiden Teile, nämlich willkürliches und unwillkürliches.
Gebot Nummer 8.
Es hört gar nicht mehr auf. Gott sei Dank hat er nicht 100 Gebote gesagt. Also.
10. Noch 3 Stück, Nadine.
Okay.
Du machst es total gut.
Ich gebe mein Bestes.
Interventionen. Interventionen sind aus hypnosystemischer Sicht immer Maßnahmen der Unterschiedsbildung in bisherigen Netzwerken mustern.
Genau, also Musterbildung heißt ja, dass wir, dass unser Verhalten zum Teil zumindest automatisiert ist, und zwar weil es gelerntes Verhalten ist, weil wir irgendwann dafür belohnt worden sind, weil es sich etabliert hat, ne, und es dann auch um unsere, die Effizienz unseres Gehirns, die Energie zu schonen, sozusagen ablaufen darf. Nur Muster sind eben an vielen Stellen eben nicht mehr hilfreich. Also vorhin hatten wir das Beispiel, wenn es eine sehr frühe Prägung gab, dann hat sich häufig ein Muster sehr stark etabliert, was im Hier und Jetzt uns aber manchmal auf die Füße fällt, ne? Also wo wir heute in einem Erwachsenen-Ich sind, wo wir ja vielleicht eine ganz andere Form von Handlungsfähigkeit haben, da sind alte Muster häufig immer mal wieder nicht so ganz hilfreich. Und ja, diese Interventionen heißt ja aus meiner Sicht, also ich mache es das ganz gerne auch immer visuell nochmal sichtbar, zu sagen, ich erkenne das dahinterliegende Bedürfnis an, was dieses musterhafte Verhalten bedienen möchte. Aber das Verhalten selbst ist eigentlich gar nicht hilfreich für das, was ich erreichen möchte. Das heißt, welche alternativen Strategien kann ich mir denn mit den Interventionen erarbeiten, um sowohl dem Bedürfnis gerecht zu werden, als aber vielleicht auch, ne, meiner heutigen Vorstellung von Beziehungsgestaltung zum Beispiel. Ne? Also wie kann ich mich gut fühlen oder, ne, gesehen werden und mich sicher fühlen und gleichzeitig aber hier auch, ne, meine Bedürfnisse zum Beispiel deutlich ausdrücken. Also das heißt, ich visualisiere das gerne in so einem Eisbergmodell, ne? Das darunterliegende sind die Bedürfnisse unter der Wasseroberfläche. Oberhalb sind die Verhaltensstrategien oder auch die automatisierten Verhaltensweisen, also die Muster, die eben häufig nicht so ganz hilfreich sind, um das heutige Ziel zu erreichen. Und zu diesen kann ich Alternativen erarbeiten. Für die Bedürfnisse, die darf ich nicht in Frage stellen, ja? Aber diese Verhaltensweisen, die ich mir da angewöhnt habe, die kann ich in Frage stellen und die wollen wir irritieren und wollen ja, ne, da eine Möglichkeit oder nochmal eine Perspektiverweiterung schaffen, auch durch Interventionen, um einem gewünschten Ziel ein Stück näher zu kommen.
Gebot Nummer 9.
Kriege ich da eigentlich nachher eine Urkunde oder so irgendwas?
Ja, du kriegst die absolute Ehrenurkunde, du. Den
Also
goldenen
bitte, was ist denn hier
Totenkopf.
los? Ich wusste gar nicht, dass es heute so stressig wird.
Ja. Überraschung.
Ja, Überraschung. Ja, genau.
In der Beratung, liebe Nadine, sollte nicht einseitig parteiisch für die offiziell angestrebte Lösung vorgegangen, sondern den Klientinnen behutsam Chancen angeboten werden, ihre Ambi- oder Multivalenzen zu achten und die für sie stimmigste Umgangsweise damit herauszuarbeiten.
Ja, das ist erstaunlich, dass das so spät erst kommt, Jürgen,
Ja,
von
ne,
dir,
hast
weil
schon
das
länger
ist,
drauf gewartet.
ja,
Ja.
weil wir darüber, ich glaube, in den letzten Folgen, ich glaube, wir haben eigentlich immer darüber gesprochen, über Ambivalenzen, Multivalenzen, auch Paradoxen, Paradoxien. Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Kern des systemischen und auch hypnosystemischen Arbeitens. Also, und jetzt bin ich nochmal bei dem letzten Thema, keine Musterverstärkung zu schaffen, indem ich mich nur auf eine Seite schlage, nämlich zum Beispiel der Seite der Lösung, sondern diese Multivalenzen oder Ambivalenzen aufrecht zu erhalten, sie sichtbar zu machen, ihnen eine Stimme zu geben, mit ihnen gemeinsam eben zu arbeiten, also Raum zu schaffen, dass auch der Klient eben diese unterschiedlichen Seiten oder ja, Multivalenzen eben erleben darf. Hintergrund ist ja auch hier wieder, wir sind halt komplexer als eins. Also wir haben zu bestimmten Situationen eben unterschiedliche Empfindungen und Bedürfnisse, die sich manchmal ganz gut ergänzen und manchmal dummerweise eben auch nicht. Ja, also die sich manchmal richtig entgegenstehen und die uns das Leben ein bisschen schwer machen. Ne? Also die zwei Herzen in meiner Brust, die schlagen, oder ne, das Engelchen, das Teufelchen, von denen viele Klienten immer mal reden, wenn sie über ihre eigenen Perspektiven auf die Situation sprechen. Und da macht es ja total Sinn, dass wir, und da sind wir wieder auch bei unserem Anwalt der Ambivalenz, ne, also dieser Rolle, dass wir in eine Allparteilichkeit für diese verschiedenen Seiten auch kommen, um genau diese Ambivalenz oder Multivalenz aufrechtzuerhalten und sie nicht in irgendeine Richtung auflösen zu wollen. Das wird nicht funktionieren, alleine aufgrund der Komplexität unserer Bedürfnisstruktur. Ja.
Wir sind auf der Zielgeraden. Gebot Nummer 10. Wir haben sämtliche Ressourcen, um mit unseren Problemen fertig zu werden, bereits in uns. Diese sind aber häufig zunächst nicht zugänglich. Aufgabe von Beratung ist es, diese wieder verfügbar zu machen.
Genau. Ja, da können wir auch wieder anknüpfen an andere Gebote, die wir vorhin schon hatten, nämlich an die Netzwerkbildung, ne? An die an diese Idee, Aufmerksamkeitsfokussierung erzeugt Erleben. Das heißt, wenn jemand in einem Problem erleben ist, ne, Gunther spricht da häufig von Problemtrance, dann aktiviert er natürlich auch Netzwerke, die eben nicht unbedingt in gutem Kontakt sind mit den eigenen Ressourcen oder mit der eigenen Handlungsfähigkeit, sondern meistens sind die verknüpft mit Handlungsunfähigkeit, mit einem Ohnmachtsgefühl, mit einer Sorge bis hin zu einer Ängstlichkeit oder Angst, die eher lähmend wirken auf die Menschen. Und die Idee ist, mit unseren Interventionen, Fragen, Aufmerksamkeitsfokussierungen wieder an ja, ressourcenaktivierende Netzwerke anzuknüpfen, um eben bei dem Klienten oder der Klientin Handlungsfähigkeit zu erzeugen. Und da gibt es immer was. Also wir suchen nie im Leeren oder so, ne? Also Menschen haben super viele Erfahrungen auch gemacht, wo sie unfassbar viele Kompetenzen gesammelt haben. Und aber in dem Moment, wo sie sich schlecht fühlen oder ohnmächtig fühlen, ist wie der Stecker gezogen, ne? zu diesen Ressourcen. Und da können wir, glaube ich, unheimlich hilfreich sein, indem wir eine gute Art und Weise nachfragen.
So schön, Nadine. Vielen herzlichen Dank. Und was sagst du zu meinem Überraschungskuh heute?
Mega. Eigentlich hatten wir uns mal auf eine Frage geeinigt. Jetzt hatte ich gleich 10. Also das heißt, ja, naja, also okay.
Ja? Okay.
Ich saß jetzt dann so ein bisschen auf glühenden Kohlen. Aber gut.
Toll. Gut. Toll gelöst. Toll.
Ging ja was.
Gut.
Selten so gedacht.
Ich habe schon die nächste Überraschung am Start, Nadine. Wir machen einfach weiter, ne? Ist ja klar. Nämlich, du hast ja so viele Chancen gehabt, ein Rätsel hier in diesem Ring
einzubringen.
Du hast sie nicht genutzt. Deswegen kommt heute von mir wieder eins.
Zum Teufel.
Nadine, du musst es ja nicht rausfinden. Im Gegenteil, wir wollen doch unseren Zuhörer.
Ich setze mich komplett unter Druck, wenn du so ein Ding vorliest. Ja. Er hat ein ganzes Buch in der Hand. Das muss ich jetzt mal ganz kurz. Ist sogar dein eigenes. Ach so, okay.
Ja, da stehen ja ein paar Rätsel drin. Deswegen dachte ich, ich kann noch mal meine eigenen Rätsel hier ins Spiel bringen. Es ist eigentlich kein so krasses, schweres. Aber es hat eine gewisse Würze, würde ich sagen.
Darf ich ganz kurz was sagen?
Ja.
Ich hasse Rätsel. Ich wollte es nur noch ein einziges
okay,
Mal sagen.
Dann, okay, Nadine, stelle ich es gar nicht dir das Rätsel, sondern
genau,
Zuhörern.
Mit dem Universum.
Die vielleicht die Rätsel. Also, Dr. Hubert aus Bremen hat einen Bruder in München, der Anwalt ist. Dieser Anwalt behauptet aber, dass er keinen Bruder in Bremen hat, der einen Doktortitel trägt. Das ist das Rätsel. Ihr dürft, liebe Hörerinnen und Hörer, die Nadine ist ja ausgestiegen, ihr dürft ein bisschen drüber grübeln und rätseln und wir freuen uns auf kleine Hinweise oder Nachfragen und beim nächsten Mal lösen wir das Rätsel auf und auch das, was so besonders fein an diesem Rätsel ist. Viel Spaß damit.
Wir könnten ja auch Hypothesen bilden über Diagnosen oder so irgendwas. Hilfreiche Diagnosen für diese Wahrnehmung.
Für die Wahrnehmung?
Für die Wahrnehmung des Bruders aus München.
Ja, genau. Da bilden wir Hypothesen. Oder wir laden unsere Zuhörerinnen dazu ein, das zu tun. Ich sitze hier und warte auf
Auf
deine Frage, liebe
meine
Nadine.
Überraschungsfragen.
Ja.
Überraschung.
Naja, du kannst es dir vielleicht denken, bei mir hat das ja natürlich auch nachgewirkt, was wir mit dem Gunther besprochen haben bei unseren letzten Runden. Und auf eine Frage hatte er ja geantwortet, dass er sich eigentlich ganz gerne nochmal mehr mit Ritualen, auch in Ritualen in Organisationen beschäftigen wollen würde. Das finde ich super spannend, weil dieses Thema Rituale beschäftigt mich auch immer wieder, gerade auch in Organisationen. Und ich würde gerne dir die Frage stellen, und das sind wahrscheinlich sogar wieder zwei Fragen. Kannst du uns noch mal so erläutern, was aus deiner Sicht so die systemische oder hypnosystemische Bedeutung von Ritualen im Coaching, in der Beratung, vielleicht auch in der Organisationsberatung ist? Und zweitens, vielleicht hast du auch ein paar Beispiele dafür, wo du sagst, na ja, da, auch wenn man sie vielleicht in Organisationen nicht so nennt, aber da sind wir ja genau in der Ebene der Rituale und da haben sie eine gute Wirkung oder eine gute Bedeutung, dass wir vielleicht einfach für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein bisschen Bewusstsein schaffen für Rituale.
Ja, zum Thema Rituale würde ich gerne als erstes eine Assoziation reinbringen, nämlich die, dass Rituale in religiösen und spirituellen Kontexten schon seit jeher eine extrem wichtige Rolle gespielt haben und immer noch spielen. Und man könnte das natürlich heute in einer säkularisierten Welt, könnte man das abtun. Ja, es ist halt Spinnerei und die machen da irgendwelchen Brimborium und so. Ich glaube aber, das wäre zu kurz gesprungen, Rituale so abzutun, weil offenbar ein ganz tiefes Bedürfnis auch nach Ritualen da ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was für ein Bedürfnis wird denn durch Rituale eigentlich erfüllt? Oder welche Bedürfnisse werden durch Rituale erfüllt? Das finde ich eine spannende Suchrichtung. Und da fällt mir jetzt relativ schnell ein, dass man ja zum Beispiel sagt, dass für Kinder Rituale total wichtig sind. Essensrituale, Familienrituale, gemeinsame Zeit und so weiter, um ihnen Sicherheit zu geben, um ihnen Struktur zu geben. Also offenbar bedienen Rituale ein Bedürfnis nach Orientierung, nach Struktur, vielleicht sogar nach Zugehörigkeit. Man kann sich natürlich auch Rituale alleine vorstellen, also dass man ein Ritual mit sich selber macht, aber häufig werden ja Rituale auch in sozialen Kontexten miteinander vollzogen. Und da geht es dann vermutlich auch um gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, um Zugehörigkeit zu unterstützen, das Gefühl von Zugehörigkeit. Ich würde sagen, es ist eine wichtige Richtung, wie man auf Rituale blicken kann. Eine andere Richtung würde ich sagen, ich habe jetzt den religiösen Kontext ein bisschen eingeblendet. Offenbar kommt auch ein spirituelles Bedürfnis zum Ausdruck. Ein Bedürfnis, mit vielleicht Ebenen zu kommunizieren, mit Ebenen in uns, außerhalb von uns, in uns und um uns herum sozusagen. in Kontakt zu kommen, wo wir intuitiv vielleicht schon immer gespürt haben, dass alleine unsere Worte, unsere Ratio, unser bewusster Verstand an diese Ebenen nicht hinreichen.
Mhm.
So wichtig der bewusste Verstand in unserem Leben ist und die Ratio, aber dass es Ebenen des Menschseins gibt, die der bewusste Verstand nicht betreten kann, so ohne weiteres. Und dafür Unterstützung braucht. Und jetzt sieht man ja, ich finde das total faszinierend, bei Ritualen spielen Symbole eine total wichtige Rolle.
Mhm.
Bilder, Geschichten. Und es gibt zum Beispiel spirituelle Lehrer, von denen hauptsächlich bekannt ist, dass sie mit Geschichten gelehrt haben.
Mhm.
Gar nicht so, ne, wie wir jetzt, wir haben jetzt vorhin zum Beispiel über Gebote gesprochen. Das ist schon ein sehr stark kognitiver, rationaler Zugang zur Welt. Der hat seine Bedeutung. Aber offenbar gibt es eine Möglichkeit, Botschaften zu transportieren, und zwar tiefer zu transportieren, als über reine Worte, sondern über Metaphern zum Beispiel oder über Geschichten. Und die Religionen und die spirituellen Richtungen aller Welt haben sich diese Kraft zunutze gemacht. So wäre meine Auffassung davon.
Mhm. Mhm.
Ich könnte dir noch zwei, drei vielleicht Sachen dazustellen. Ich habe mich im Rahmen meiner eigenen Abschlussarbeit bei meiner Supervisionsausbildung habe ich mich ziemlich intensiv mit dem Thema Metaphern beschäftigt.
Mhm.
Und Metaphern, was ist denn das eigentlich und warum und wie und warum auch in der Beratung Metaphern verwenden? Und ja, da lande ich ein Stück weit bei einem Gebot, was wir vorhin besprochen haben. Wenn unser Gehirn mindestens aus diesen sozusagen dieses dreieinige Gehirn, wie es ja genannt wird, ne, diese drei Schichten, ganz tief der Gehirnstamm, dann limbisches System, dann erst der Cortex aufgebaut ist, dann und unsere Emotionen, die zum Teil auch vorsprachlich sind, eher in diesen tieferen Gehirnstrukturen angesiedelt sind, dann brauche ich ja irgendeine Idee davon, wenn die nonverbal sind und nicht auf unsere bla 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 reagieren, brauche ich ja irgendeine Idee davon, wie finde ich Zugang zu diesen tieferen Schichten, die aber so entscheidend für unser Erleben sind, für unsere Emotionen, für unser Wohlbefinden. Und da gibt es die klare Vorstellung, dass diese Bereiche durch Bilder ansprechbar sind,
mhm.
durch Symbole ansprechbar sind, durch nichts anderes, aber dadurch. Das heißt, Metaphern, Bilder, Rituale. Rituale, könnte man sagen, sind auch eine Art von bewegte Bilder. Also es ist ja wie ein Film, ein Ritual. Ne? So, da passiert etwas in der Zeit. Sind Möglichkeiten, mit unseren tiefsten Schichten, wie sie sich im Gehirn unter anderem abbilden, aber vielleicht noch darüber hinaus gehen, in Kontakt zu kommen und vielleicht sogar in eine Art von Kommunikation zu kommen.
Mhm.
Ja, so ist mein Stand heute, Blick auf Rituale.
Mhm. Ich gebe mal so zwei Definitionen dazu. Also es gibt eine Definition, die heißt, Rituale helfen, Übergänge sichtbar zu machen und soziale Bedeutungen zu verändern. Und in der Familientherapie oder in der systemischen Therapie gab es zum Beispiel auch Vertrauens- und Loyalitätsrituale, zirkuläre Rituale aus den Interventionen der Mailänder Schule. Da werden Rituale verstanden als gemeinsame Handlungen mit Bedeutung, die dysfunktionale Muster unterbrechen und neue Bedeutungen konstruieren und einüben. Kannst du damit noch was anfangen?
Naja, ich würde mal so sagen, wir leben ja in unserem Alltagsbewusstsein, leben wir, ich würde, also jetzt mal krass ausgedrückt, leben wir schon sehr, jeder von uns in seiner eigenen Bubble. Also, ja, was jetzt im Moment zum Beispiel bei dir innerlich passiert, was du für Gedanken, für Gefühle hast. Natürlich kann ich versuchen, ein Stück weit das zu erahnen oder ich kann es vielleicht auch langsam interpretieren, aber eigentlich sind wir auf einer bestimmten Ebene zutiefst getrennt voneinander. Ja, meine Gedanken sind meine Gedanken, die kennst du nicht, du hast deine Gedanken, du hast dein Erleben von der Welt und erstmal sind wir getrennt voneinander. Das ist eine sehr fundamentale Erfahrung in unserem Menschsein. Und jetzt entsteht daraus aber, ich glaube, eine Sehnsucht, dass wir Momente von Einheit erleben, von Verbindung, von in Kontakt miteinander zu sein. Und ich glaube, ein Ritual kann insofern einen Rahmen dafür bieten, weil jetzt, wir diskutieren jetzt nicht mehr darüber, was jetzt gut ist oder schlecht. Ja, also ich muss es nicht begründen und du musst mir nicht sagen, warum es doch besonders toll ist und ich muss nicht begründen, warum ich es vielleicht gerade gar nicht so gerne mag, sondern wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das jetzt miteinander machen und dadurch kommt irgendwie ein Rahmen ins Spiel, der uns verbindet, der uns in die gleiche Richtung gucken lässt. Ja, der uns ja ein Stück weit vereint in dem Moment des Rituals. Mir fällt zum Beispiel ein Ritual ein. Ich habe ja seit vielen Jahren, bin ich Teil einer Gruppe, eines Herzclubs. Den haben wir schon vor, auch ich weiß nicht, vor 15 Jahren gegründet. Wir sind Freunde, Freundinnen, kennen uns zum Teil sehr lange, treffen uns da alle 2 Wochen für ein paar Stunden und bewegen wirklich unsere Lebensthemen da auch miteinander. Und auch da haben wir Rituale gefunden, die immer wieder stattfinden. Zum Beispiel laden wir zu Beginn, relativ zu Beginn, ich glaube, nach einer kleinen Meditation, das ist auch ein Ritual, wir meditieren gemeinsam, ja, auch man betritt diesen gemeinsamen Raum, schafft Verbindung, geht in die Stille und danach laden wir Qualitäten ein. Also wir laden die Qualitäten ein für unseren Austausch, für unsere Beziehungen. Und jeder ruft ein Wort oder 2 Worte rein, begründet es gar nicht, sondern wir laden diese Qualitäten ein. Und später wird dann auch sogar Bezug drauf genommen. Mensch, du hast vorhin die Qualität Mut eingeladen, zum Beispiel. Wie könnte bei deiner Fragestellung oder bei unserer Fragestellung die Qualität des Muts eine wichtige Ressource sein? Und das ist ein Ritual, das gibt einer Gruppe, ich weiß nicht, wenn ich so selber bei mir gucke, ich würde sagen, es hat was eben Sinnstiftendes. Es gibt Orientierung, aber es schafft vor allen Dingen, weil du ja auf diesen sozialen Aspekt nochmal so abgezielt hast mit deiner Frage, es schafft irgendwie Kohärenz in der Gruppe, eine gemeinsame Ausrichtung.
Ja, und ne, es gibt natürlich auch verschiedene Formen von Ritualen, ne? Also gerade auch bei Übergängen, gehen wir jetzt mal in Lebensübergängen, was weiß ich, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, ne? Da stecken ganz viele Rituale drin, also so Abschiedsrituale und da auch Startrituale, könnte man sagen, also vor allem bei Übergängen, aber auch in Organisationen, ne? Es ist ja häufig, wenn was zu Ende geht, wenn was startet, gibt es irgendeine Form von Veranstaltung vielleicht oder ja, wenn jemand aus einer Organisation rausgeht, gibt es da auch meistens irgendeine Form von Abschiedsritualen, die für die Menschen, die da lange Jahre was geleistet haben, häufig auch als total wertvoll auch empfunden werden, ne? Ja.
Ja, und ich spiele einen Ball gerne mal zu dir noch, Nadine. Du bist auch viel in Organisationen unterwegs und hast ja die Frage so ein bisschen auch mit reingebracht, ne, als Forschungsfrage, ja, auch an der Gunther so dran ist. Welche Rolle könnten Rituale in der heutigen Welt, auch in dieser säkularisierten Welt? Ja, das finde ich schon so wichtig, auch das nochmal so als Spannungsfeld mit reinzugeben. Welche Rolle könnten gerade vielleicht aber auch in der säkularisierten Welt Rituale spielen? In Organisationen, in Gemeinschaft von Menschen? Wie denkst du darüber?
Also ich glaube, gerade in Zeiten, wo wir sehr digitalisiert arbeiten, wo Menschen sich fast nicht mehr begegnen, weil sie im Homeoffice sitzen oder jetzt auch mit der ganzen KI-Welle, ne, vieles wird jetzt auch hier nochmal automatisiert, sind so Begegnungsrituale. Also das erlebe ich, dass die Menschen mir sagen, ne, wir machen immer irgendwie ein kleines ja, Happening, dass wir uns vielleicht sogar auch nur online, ja, aber dass wir uns wirklich nur für einen Kaffee oder irgendwie für eine kleine Mittagspause treffen, um uns einfach auch zu begegnen und zu fragen, wie geht's uns denn und was erleben wir gerade und wo stehen wir gerade und so weiter. Also, ich würde wirklich diese Form von Begegnung, wie kann man sich begegnen, jetzt mal auch außerhalb der Rollen und außerhalb der Aufgaben, die man zu erledigen hat, als wichtige Rituale einschätzen, weil es in meinem Erleben ein großes Bedürfnis der Menschen gibt, eben in diesen Begegnungen weiterhin zu sein. Und die Arbeitsformen tendieren ja sehr stark dahin, dass wir gar nicht mehr so viele Begegnungen haben, ne? Dass wir den ganzen Tag vor unserem Computer sitzen und irgendwie was abarbeiten und dann vielleicht von einem Termin in den nächsten flitzen, ohne da ja jetzt auch mal einfach kurz Zeit zu haben, um zu wissen, wie geht's denn dem anderen gerade. Das zum einen, zum anderen aber auch tatsächlich gibt es gerade in meinem Erleben in einer hohen Geschwindigkeit immer wiederkehrende Veränderungsprozesse und Transformationen. Und da erlebe ich auch jetzt gerade in aktuellen Projekten, wenn wir keine Rituale finden, die auch das, wie bisher gearbeitet wurde, wie die, ja, was die Menschen bisher geleistet haben, würdigen, also da auch Dankbarkeit auch auszudrücken, das auch in den Vordergrund zu stellen. Und wenn wir nur nach vorne gucken, ja, dass es die Leute nicht mehr erreicht, ja. Also es braucht auch diese Rituale, die kurz mal sagen, und jetzt halten wir mal ganz kurz inne und jetzt gucken wir mal, was hier geleistet wurde, zum Beispiel. Ja, also das ist fast wie so eine Gegenenergie zu setzen gegen diese Schnelligkeit und diesen Wahn, ne, da immer sich nochmal neu zu erfinden oder neue Strukturen zu schaffen, da glaube ich, können Rituale total hilfreich und wertvoll für die Menschen sein.
Ja, ich würde da gerne noch was dazustellen. Es hatte eine starke Resonanz nochmal bei mir. Wenn wir diesen Aspekt der Säkularisation so stark mit reinbringen auch, und ich würde das tun, auch du hast gerade das Thema KI noch reingebracht und diese Schnelligkeit der Transformation und noch höher und noch schneller und noch weiter. Ich nehme eine Welt wahr, eine Gesellschaft, unsere Gesellschaft, die sich sehr verirrt hat. Und zwar in eine sehr entseelte und entspiritualisierte Welt. Also ich meine, die Religionen verlieren zunehmend an Bedeutung. Das zeigt sich durch die Kirchenaustritte. Die haben das früher erfüllt, dieses Bedürfnis nach Sinn und nach einer größeren Zugehörigkeit auch. Weil ich glaube, es geht bei Ritualen nicht nur um soziale Zugehörigkeit, obwohl es ein extrem wichtiger Faktor ist. Also die Gemeinschaft, die Sangha, wie die Buddhisten sagen, ist eine extrem wichtige, erfüllt eine extrem wichtige Funktion. Und es gibt etwas darüber hinaus, nämlich, glaube ich, eine Frage in uns, und die nennt jeder anders und die beantwortet auch jeder anders, eine Frage in uns, die nach Sinnhaftigkeit, nach einem größeren Sinn. Und unsere Welt stellt inzwischen eigentlich kaum mehr was zu, also natürlich gibt es Angebote, wenn man danach sucht, aber im Großen und Ganzen, gesellschaftlich, politisch, geht es vor allen Dingen um Konsum, um Wirtschaft, um Ökonomie, um Geld und noch schneller und Konkurrenz und Kampf und gegen die Chinesen bestehen und gegen die bestehen und was weiß ich noch alles. Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen auf einer tiefen Ebene unter dieser Säkularisierung leiden, aber weil die Religionen aus meiner Sicht auch keine ganz sozusagen freien Angebote da ins Spiel gebracht haben, sondern viele Dogmen, ne, die Gebote, die 10 Gebote und so, was viele Leute auch abgeschreckt hat. Und ich würde vermuten, dass es ganz stark darum geht, wie findet man selbst für sich, ohne dass es gleich in irgendeiner Institution angesiedelt sein muss, einen Raum, in dem man diesem tiefen Bedürfnis vielleicht nachkommt oder Räume schafft, in denen man damit in Kontakt überhaupt kommt. Jenseits von Religion, jenseits von irgendwelchen Klischees und Esoterik und bla bla bla, aber diesen Raum zu schaffen. Und ich bin dazu übergegangen, und dann gucke ich jetzt sozusagen auch mit meiner Brille drauf. Ich bin dazu übergegangen, in meinen Teambegegnungen oder in der Supervision immer wieder auch zu einem kurzen Moment von Stille einzuladen. Gar nicht lang, gar nicht, ich begründe das oft auch gar nicht groß, sondern einfach für 1, 2 Minuten. Gestern hatte ich 2 Geschäftsführer, die haben sehr gerungen miteinander. Die sind in einem total intensiven Prozess der Klärung, haben die gut gemacht. Und ich hatte nach 2 Stunden hatte ich das Gefühl, jetzt wird's gut tun, mal kurz still zu sein.
Mhm.
Und dann kann irgendwas in uns zum Vorschein kommen oder wir kommen mit irgendwas in uns in Kontakt, was vorher verborgen ist, was zugeschüttet ist mit der Schnelligkeit. Ja? Und es wäre für mich ein Beispiel für ein Ritual, was ich gerne reinbringe in Organisationen.
Mhm. Ja, vielen Dank.
Ja, war schön. Danke, Nadine. Es wird Zeit für die, Takeaways. Takeaways. Es wird Zeit für die Takeaways.
Okay. Takeaways.
Naja, eigentlich können wir da schon alle deine 10 Gebote reinpacken, oder? Also die bringen es ja ziemlich
in die Shownotes.
Ja. Auf jeden Fall. Die bringen es ziemlich auf den Punkt. Und ich glaube, gerade vor einem Coaching oder auch vor einer Führungsaufgabe, vor der man stehen kann, kann das Sinn machen, sie mal ganz kurz einfach mal so mal drüber hinweg zu fliegen und vielleicht gibt es den ein oder anderen Impuls, ne, den man daraus mitnimmt.
So ein kleines Ritual. Bevor
so ein kleines Ritual, genau. Einfach mal so drüber zu, ja, so als wie so ein kleiner Wind, der einfach mal so drüber weht und ja, da gibt es mit Sicherheit einen Punkt, wo vielleicht eine bestimmte Resonanz entsteht, die einem hilfreich sein kann für das nächste Vorhaben.
Für mich ein Takeaway heute, mir wirklich noch weiter Gedanken zu machen. Ich habe das Gefühl, das Thema Rituale ist noch nicht erschöpft.
Mhm.
Also erstmal mir Gedanken zu machen, inwiefern in meinem Leben Rituale eine Rolle spielen, wo ich sie vielleicht auch noch stärker brauchen könnte oder ein Bedürfnis danach in mir da ist, merke ich. Das war irgendwie ganz schön. Aber natürlich auch mit Blick auf Organisationen, auf Teams, auf Gruppen. Was kann man den Menschen anbieten, ohne irgendwas Dogmatisches damit zu transportieren? Weil das wäre überhaupt nicht meine Intention. Aber ein Raum, in dem zumindest die Gelegenheit entsteht, dass ich was anderes niederlassen kann, als nur schneller, höher, Ziele, bla 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 bla, so. Ne? Also da, ja, das nehme ich als Takeaway mit.
Ja, vielleicht da würde ich auch gerne noch einen Impuls mit reingeben. Das müssen nicht immer die großen Dinge sein. Das können auch vielleicht Rituale sein, die schon mal da waren, die so ein bisschen verschütt gegangen sind, ne? Die man noch mal aufleben lässt. Ich hatte vor kurzem eine Veranstaltung mit 30 neuen Menschen, die mir begegnet sind, und ich habe jedem Einzelnen die Hand gegeben, weil ich so dachte, wir wollen in Kontakt kommen, wir werden jetzt länger miteinander arbeiten und es ist mir wichtig. Und das hat totale Resonanz ausgelöst, dass ich nicht nur da vorne gestanden habe und gewunken habe und gesagt habe, hallo, ja. Also ich glaube, das können wir uns vielleicht nochmal mitnehmen, Rituale nochmal stärker sich bewusst zu machen, wahrzunehmen, vielleicht auch auf altbekannte kleine Rituale zurückzugreifen, die den Menschen aber durchaus wichtig sind. Ja,
ja, und das erinnert mich dran, das klingt nämlich so, als wäre es dir gelungen, dieses alte Ritual des Händeschüttelns, was man früher sehr pro forma gemacht hat. Ne? Also im Sinne von, naja, das muss man halt machen, ne, wenn man jemandem begegnet. Mhm. Seit Corona ist es ja, da durften wir dann plötzlich nimmer, sollten nicht mehr.
Genau.
Da hat es eine neue Aufmerksamkeit gekriegt. Ich spüre das bei mir selber auch. Und vielleicht geht es bei Ritualen auch sehr stark darum, das dachte ich gerade zumindest, mit welcher Intention.
Mhm.
Ja, du hast eine Intention gehabt dabei, die über dieses Proforma hinausging, nämlich in Kontakt zu kommen, in Beziehung zu kommen. Und dann wirkt es.
Ja. Mhm. Genau.
Ja, schön. Nadine, es ist immer wieder eine Freude mit dir.
Ebenso, vielen
Zum
Dank.
20. Mal.
Aber komm nie wieder mit einem Rätsel um die Ecke.
Du, du schaltest dann das Mikro aus und das Video
Ich
aus.
stehe dann einfach beim nächsten Mal fertig.
Ja. Was machst du? Was, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich
Was
gehe
machst
dann weg.
du? Du gehst dann.
Nein, ich
Du
gehe
gehst dann,
einfach
solange
raus.
das Rätsel läuft,
Man
gehst du
muss
dann.
Grenzen setzen. Wir sollten vielleicht mal über Grenzen sprechen beim nächsten Mal.
Ja, das ist ein gutes Thema. Nächstes Mal schalten Sie wieder ein. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass du auch diesmal wieder eingeschalten hast zu unserem Podcast Selten so gedacht und würden uns freuen, wenn wir dich wieder ein wenig neugierig machen konnten und du wieder einschaltest, wenn es heißt
Selten so gedacht.
Tada.
Last but not least.
The major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think. Gregory Bateson.